Mein erster engerer Kontakt mit der kolossalen Bavaria-Statue oberhalb der Münchner Theresienwiese fand während der Schulzeit statt. Er war allerdings weniger konkreter, denn eher poetischer Natur. Begann er doch mit den schönen Worten:
Bin nicht aus Zucker, nicht aus Schokolade, stehe nun schon über 100 Jahre gerade.
An den Rest des langen Gedichts kann ich mich kaum mehr erinnern. Kein Wunder, es ist ja schon über ein halbes Jahrhundert her, dass ich es auswendig lernen musste. Die Verfasserin der Knittelverse war meine Klassleiterin. Eine alte Dame, die in der Freizeit auf dem breiten Rücken des Dichterrosses Pegasus durch den Hain der Münchner Stadtgeschichte zu reiten beliebte. Und uns Schwabinger Viertklässler dann generös vom dort aufgeklaubten Fallobst kosten ließ.
Bayerns Beste, die Bavaria auf der Münchner Theresienhöhe. Eine Sendung von Ulrich Zwack.
Die Bavaria ist eine Kreation von König Ludwig I. von Bayern. Also sie stellt jetzt nicht ein singuläres Monument dar, sondern sie ist in Einheit zu sehen mit der Konstitutionssäule in Gaibach, mit der Walhalla in Regensburg und der Befreiungshalle in Kelheim. Zur Bavaria in München bei der Theresienwiese ist natürlich auch noch die Ruhmeshalle zu sehen. Das stellt eine Einheit dar. Bavaria und Ruhmeshalle waren die größten Nationaldenkmäler, die König Ludwig I. geplant hat. Hintergrund ist natürlich, Bayern wird als Königreich neu gegründet und es setzt sich auch territorial neu zusammen.
Der Münchner Historiker Julian Traut erklärt gerade die ideologischen Zusammenhänge, die zur Errichtung der Bavaria führten. Wie Ludwigs übrige Nationaldenkmäler diente auch das bronzene Riesenweibsbild in erster Linie propagandistischen Zwecken. Denn Bayern befand sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in einer tiefgreifenden Umbruchphase.
Als Bundesgenosse Frankreichs war Bayern durch Napoleon Bonaparte um eine Vielzahl fränkischer und schwäbischer Klein- und Kleinstherrschaften erheblich vergrößert und 1806 gar zum Königreich geadelt worden. Dann schlug es sich, gleichsam in letzter Minute, auf die Seite der Feinde Frankreichs, die Napoleon schließlich besiegten. 2 Jahre später trat das Königreich dem Deutschen Bund bei, einer lockeren Konföderation deutscher Staaten. Nach alledem versuchte Ludwig I. nun bei seinen Untertanen ein Zusammengehörigkeitsgefühl als Bayern wie als Deutsche herzustellen. Unter anderem durch die Planung imposanter Monumente, wie etwa der Befreiungshalle und der Walhalla, die als gesamtdeutsche Gedenkstätten konzipiert waren. Die Ruhmeshalle hingegen und die Bavaria sollten rein bayerische Denkmäler werden.
Die Ruhmeshalle war dazu bestimmt, als Ehrentempel die Büsten jener Alt- und Neubayern aufzunehmen, die sich um das weiß-blaue Vaterland verdient gemacht hatten, während die Bavaria die eherne Personifikation des Königreichs Bayern darstellen sollte, gleichsam eine profane Schwester der Patrona Bavariae, der als himmlische Schirmherrin Bayerns verehrten Gottesmutter Maria.
Ursprünglich war nur die Ruhmeshalle geplant gewesen. Als Standort wurde das Isarhochufer oberhalb der Festwiese gewählt, auf der seit 1810 alljährlich das Oktoberfest stattfand. Ludwig I. höchst selbst hatte 1833 für das Bauwerk einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben, an dem sich ausschließlich seine 4 absoluten Lieblingsbaumeister beteiligen sollten: Georg Friedrich Ziebland, Friedrich von Gärtner, Josef Daniel Ohlmüller und Leo von Klenze. Dabei mahnte der König ausdrücklich:
Eine Kopie Walhallas darf dieses Gebäude nicht werden.
Doch nicht alle Teilnehmer hielten sich daran. Dazu Julian Traut.
Der erste Entwurf stammte von Ziebland und war gestalterisch ähnlich wie die Walhalla bei Regensburg konzipiert. Der zweite Entwurf von Gärtner orientierte sich am Pantheon. Und der dritte Entwurf von Ohlmüller war eher neugotisch geprägt. Kara Sieger wurde der 4. Entwurf von Leo von Klenze, der neben dem Konzept der Ruhmeshalle auch eine Monumentalfigur vorsah, die Bavaria.
Klenzes Idee, vor seinem Entwurf einer klassizistischen Ruhmeshalle mit zwei Flügelbauten auch noch eine bronzene Kolossalstatue zu stellen, muss für den glühenden Antike-Verehrer Ludwig I. geradezu unwiderstehlich gewesen sein.
Tatsächlich wirkt die Bavaria bis heute schier überwältigend. Dabei misst sie von der Fußsohle bis zur oberen Rundung des mit dem linken Arm emporgehaltenen Eichenkranzes nur 18,52 Meter. Zusammen mit ihrem steinernen Sockel sind es 27,5 Meter.
Verglichen mit Kolossalstatuen aus jüngerer Zeit sind das geradezu zwergenhafte Dimensionen. Da erreicht zum Beispiel die 2018 fertiggestellte Statue der Einheit im indischen Bundesstaat Gujarat die Höhe von 240 Metern. Der gigantische Buddha in Myanmar ragt immerhin noch knapp 130 Meter in den Himmel.
Trotzdem gilt die 1850 feierlich enthüllte Bavaria nach wie vor als weltweit größte Statue ihrer Art. Denn die modernen Vertreter der Gattung Kolossalstandbild sind völlig anders aufgebaut. In ihrem Inneren befindet sich eine Beton- oder Stahlstützkonstruktion, auf die eine Außenhülle aus Einzelplatten montiert wurde.
So ist es auch bei der New Yorker Freiheitsstatue, die 1886 der Öffentlichkeit übergeben wurde. Die 93 Meter hohe Figur besteht aus einem eisernen Fachwerk, das außen mit getriebenen Kupferplatten verkleidet wurde.
Das Besondere an der Bavaria: bei ihr handelt es sich um eine bronzene Hohlgussstatue, die sich selbst trägt. So etwas gab es seit dem römischen Koloss des Nero nicht mehr und dem noch älteren Koloss von Rhodos, der zu den 7 Weltwundern gehörte. Gemäß der Überlieferung sollen die Figuren gut 30 Meter hoch gewesen sein. Allerdings ist von beiden heute keine Spur mehr zu finden. Und auch das Wissen über die genaue Technik ihrer Herstellung ging im Lauf der Zeit verloren. Fest steht lediglich, dass beide innen hohl, aber nicht begehbar waren. Was das betrifft, ist die Bavaria bis auf den heutigen Tag wirklich einzigartig.
Die beiden besagten Kolosse also sollten als Vorbild dienen für den Bau der Bavaria. Das stellte die 1824 noch von Ludwigs Vater in der Maxvorstadt gegründete königliche Erzgießerei vor erhebliche Schwierigkeiten. Ihr genialer Leiter, Johann Baptist Stiegelmeier, hatte sein Handwerk in Italien und Berlin studiert und galt als einer der besten Bronzegießer überhaupt. Aber die ungeheure Aufgabe, die längst in Vergessenheit geratene antike Kolossalgusstechnik wiederzubeleben, bereitete selbst ihm schlaflose Nächte. Darum ließ er seinen Neffen, Ferdinand Miller, wiederholt nach Paris reisen, damit er sich dort mit den damals weltweit modernsten Bronzegussverfahren vertraut machen konnte.
Da die Ruhmeshalle ein klassizistisches Bauwerk werden sollte, also ein Gebäude im Stil der Antike, lag es nahe, für die Gestaltung der Bavaria-Statue ebenfalls eine antike Formensprache zu wählen.
Die frühesten Entwürfe zeichnete Architekt Leo von Klenze noch eigenhändig. Sie kreisten im Wesentlichen um eine Amazone im gefältelten Chiton-Mini-Kleidchen, die aus statischen Gründen mit der rechten einer plumpen Hermenstele einen Lorbeerkranz aufs Haupt drückt und in der linken einen weiteren Kranz gen Boden senkt, wo hinter ihren nackten Waden ein grimmig dreinblickender Löwe kauert. Zum Glück wurden sie nicht verwirklicht, denn Klenzes Bavaria war schlichtweg hässlich.
Schließlich übertrug man die Gestaltung der Figur dem angesehenen Bildhauer Ludwig Schwanthaler, der einige entscheidende Änderungen vornahm und somit die Bavaria auf den richtigen Weg brachte. Als Modell posierte Cornelia, eine von ihm verehrte dralle Schönheit, die pikanterweise aus Berlin stammte.
Der zuerst sehr klassizistische Entwurf wurde nach und nach ein bisschen romantisiert. Es wurden einige Attribute der Bavaria hinzugefügt, die also eher germanisch-romantischen Ursprungs waren. So wurde zum Beispiel der Lorbeerkranz in der Hand zu einem Eichenlaubkranz. Die Bavaria bekam ein Bärenfell umgelegt, sodass von einer zu Beginn kriegerischen Bavaria zu einer eher friedlichen, erhabenen Bavaria das ganze Modell überarbeitet wurde.
Auch wenn einige das Größenverhältnis zwischen der Bavaria und der Ruhmeshalle kritisieren, das Gebäude sehe aus wie eine Hundehütte für ihren Löwen, kann man angesichts des kolossalen Prachtvibes Schwanthalers Entwurf nur als gelungen bezeichnen. Trotz der dezent germanischen Accessoires fügt sie sich gut zum Klassizismus der Ruhmeshalle. Dank der kunstvoll drapierten, eichenlaubbegrenzten Lockenpracht und der lässig auf dem Schwertgriff ruhenden Rechten strahlt die Eherne auch durchaus damenhafte Eleganz aus. Und angesichts des mit treuherzigem Hundeblick rechts zu ihren Füßen sitzenden bayerischen Löwen auch ein wenig bayerische Gemütlichkeit. Folglich wäre es kaum verwunderlich, wenn sie anlässlich des außer in Kriegs-, Seuchen- und anderen Notzeiten alljährlich unter ihr abgehaltenen Oktoberfests mit der Linken keinen weiteren Eichenkranz, sondern einen Maßkrug stemmen würde.
1844 ging die Arbeit in der königlichen Erzgießerei richtig los. Zum guten Gelingen mussten Unmengen von Steinen, Sand, Gips, Eisen und Wachs antransportiert werden. Eine 8 Meter tiefe Gießgrube war auszuheben, ein riesiger Schmelzofen nach Pariser Muster zu mauern. Bildhauer Schwanthaler fertigte ein Gipsmodell der Figur in Originalgröße an, das dann zur Abformung wieder in 4 große Einzelteile und mehrere Kleinteile zu zersägen war. Ein Sandgipskern musste geschaffen, die Grubenwandung sorgfältig ausgekleidet und der schmale Zwischenraum mit heißem Wachs aufgefüllt werden. Ferner waren Gusskanäle und Entlüftungsröhren anzubringen, etc. pp. Kurzum, es war eine heillose Plackerei.
Da war die Beschaffung der für den Guss nötigen Bronzemasse fast noch das geringste Problem. Denn damals saß auf dem Thron von Griechenland König Ludwigs jüngerer Sohn Otto. Und der hatte gerade die Kanonen der türkischen Flotte bergen lassen, die 1827 in der Schlacht von Navarino versenkt worden war. Nun verkaufte er das Altmetall in ganz Europa, um seinem bettelarmen Minikönigreich, das erst vor kurzem von der osmanischen Herrschaft befreit worden war, wenigstens ein paar kleine Einkünfte aus dem Ausland zu bescheren.
Über all diesen Vorbereitungen verstarb Johann Baptist Stiegelmeier, der Leiter der königlichen Erzgießerei, nach langer Krankheit. Nachfolger wurde sein Neffe Ferdinand Miller. Ein gutes halbes Jahr später wurde es mit dem Gießen der Bavaria wirklich ernst. Gleich zu Anfang kam es fast zur Katastrophe. Miller in seinem Tagebuch:
11. September 1844. Es sollte heute nicht allein das erste Stück der Bavaria, der Kopf, es sollte auch mein erster großer Guss geschehen. Das Erz war flüssig im Ofen wie Wasser, viele Zuschauer waren zugegen. Mit welch kaltem Blute stieß ich sonst den Zapfen aus? Heute war mir so bange, so ängstlich. Doch es musste vor sich gehen. Das Erz stürzte hinunter in die Form mit Macht. Mit pochendem Herzen erwarte ich das frohe Zeichen an den Luftröhren, aber es will nicht erscheinen. Da ist ein Unglück im Anzuge, durchschauert es mich. Rasch bitte ich die vielen Zuschauer, die Gießerei zu verlassen. Da höre ich es plötzlich furchtbar prasseln in der Tiefe. Gott! Die Form war zersprungen. Armdick strömte das Erz aus der Form, der Schreck lähmte mir alle Glieder, nichts mehr konnte ich tun, und stumm und still stand ich, mein Unglück zu schauen. Da erkaltete der Feuerstrom. Es dringt kein Erz mehr in die Form. Ich sehe noch flüssig Metall auf der Höhe des Kanals. Ein Hoffnungsstrahl durchzuckt mein Innerstes. Ich steige schnell über den glühenden Kanal, um die Luftröhren zu sehen. Welch ein Anblick! Welche Freude! Feurige Augen glotzen mich an aus denselben und doch so freundlich, so fröhlich. Glück auf! Der Guss ist gelungen.
Wie sich herausstellte, hatte der ungeheure Druck der weit über 1000 Grad heißen Schmelze einen großen Riss in der gut 60 Zentimeter dicken Mauer um die Gussform verursacht und 40 Zentner Erz ausströmen lassen. Doch dann erstarrte das kochende Metall buchstäblich in letzter Sekunde und der Riss ließ sich im Nachhinein wieder reparieren. Noch heute kann man an der Innenseite der rechten Wange der Bavaria die Flickstelle deutlich erkennen.
Umso triumphaler verlief die Hebung des erkalteten Kopfes aus der Gießgrube nach der Entfernung des Kerns, der Außenform, der Luftröhren und der Gusskanäle. Miller hatte sich für die illustren Zuschauer, darunter König Ludwig und Königin Therese, ein ganz besonderes Spektakel einfallen lassen.
Als der Kopf über der Oberfläche schwebte, wurde die Brücke unter den Kopf geschoben, mit bengalischem Feuer der Kopf beleuchtet und dessen Insassen brachten dem König ein schallendes Hoch aus, das sich ganz unheimlich anhörte. Neugierig frug der König, wo und wer denn das sei. »Das sind die 30 Arbeiter, die mir beim Guss geholfen, und meine beiden Buben, die alle im Kopf stecken. So lassen Sie doch dieselben heraus«, rief er. Ich legte eine Leiter an den Kopf. Zuerst erschien mein Sohn Fritz, machte eine ehrerbietige Verbeugung, dann mein anderer Sohn Ferdinand ebenso. Dann kam ein Arbeiter nach dem anderen. Das Staunen des Königs wuchs, so oft ein neuer Mann auftauchte. Er zählte sie alle und rief bei jedem, »Teres, noch einer!« Sehr gnädig und vergnügt verließen die hohen Herrschaften die Gießerei.
Und schon geht die Arbeit weiter. Diesmal ist das ungeheuer große Bruststück dran. Ein Jahr lang arbeitet Ferdinand Miller allein an der Form. Gleichzeitig müssen der Ofen und sein Zubehör vergrößert werden. Erst am 10. Oktober 1845 kann endlich der eigentliche Guss in Angriff genommen werden. Insgesamt 19 türkische Kanonen wandern in den Ofen, nebst 60 Zentnern kleinerer Bronze und anderen der Legierungsverbesserung dienenden Metallstücke. Und dann ereignet sich das nächste beinahe Unglück. Der Ofen strahlt so viel Hitze ab, dass der Dachstuhl der Gießerei zu brennen anfängt. Aber Miller hat vorgesorgt. Mit bereitliegenden Schläuchen und Feuerwehrspritzen können die Flammen gerade noch gelöscht werden. So gelingt auch dieser Guss.
Auf diese Art geht es voran, bis im Revolutionsjahr 1848 das ganze Vorhaben doch noch zu scheitern droht. Ludwig I. muss zugunsten seines Sohnes Maximilian abtreten. Und dieser erklärt das Bavaria-Projekt seines Vorgängers nur mehr mit jährlich 9.000 Gulden zu fördern. Das ist viel zu wenig.
Das hatte dann zur Folge, dass vorher Schwanthaler, der aber dann schon tot war, und von Miller, der ja auch die Materialkosten aus eigener Tasche vorstrecken musste, in ganz große Geldnot kam. Erst als dann der König die Finanzierung aus seiner Privatstatthalle wieder aufgenommen hatte, konnten diese Kosten teilweise beglichen werden und die Bavaria konnte vollendet werden. Trotzdem, wenn man sich alte Rechnungsbücher anschaut, man sieht, die Bavaria wurde nie vollständig bezahlt.
Insgesamt erlitt Ferdinand Miller während der 6-jährigen Arbeit an der Bavaria einen Verlust von 12.994 Gulden. Zum Vergleich, ein Universitätsprofessor verdiente maximal 1.200 Gulden im Jahr, ein Metzger gar nur die Hälfte. Für Miller erwies sich die Investition dennoch letztlich als Gewinn. Denn nachdem der fertige Koloss der staunenden Öffentlichkeit präsentiert wurde, stieg der Ruhm der königlichen Erzgießerei und ihres Leiters ins Unermessliche. Von überall her hagelte es Aufträge.
Nicht nur Aufträge des Königreichs Bayern, sondern Aufträge aus Europa, ja sogar aus Übersee, aus Südamerika, aus den Vereinigten Staaten. Und so hat sich diese königliche Erzgießerei zu einem großen Erfolgsunternehmen gewandelt, wurde später auch privatisiert und hat bis in die 1930er Jahre Plastiken hergestellt. Und wenn man sich anschaut, wo überall Monumentalstatuen aus Münchner Produktion stehen, dann ist das wirklich sehr beeindruckend. Zum Beispiel Abraham Lincoln im Lincoln Memorial in Washington ist ein Münchner Produkt. Oder Reiterstandbilder in ganz Europa, Kriegerdenkmäler, diverse Simon Bolivar-Statuen in Südamerika oder aber auch der Friedensengel in München ist ein Guss aus der Münchner Erzgießerei.
Die Liste ließe sich fortsetzen. Doch kehren wir zur Bavaria zurück. Während Kleinteile wie Arme, Kranz und Schwert gleichsam nebenbei hergestellt werden konnten, erfolgte der Guss des Unterteils als letztes großes Stück erst Ende 1849, fast 10 Jahre, nachdem der Bildhauer Ludwig von Schwanthaler mit dem Modellieren der Gipsvorlage in Originalgröße begonnen hatte. Allein diese Arbeit nahm insgesamt schon 3 Jahre in Anspruch.
Nun endlich holpern die eigens für den Transport der schweren Riesengussteile konstruierten Spezialfuhrwerke mühsam über den knapp 2 Kilometer kurzen Weg von der Erzgießerei zur Baustelle der noch unfertigen Ruhmeshalle. Dort müssen die Einzelteile auf den steinernen Standsockel gehievt und an ihren Innenflanschen sorgfältig miteinander verschraubt werden.
Am 9. Oktober 1850 bewegt sich schließlich ein langer Festzug und zahlreiches schaulustiges Publikum zur Theresienwiese, um der feierlichen Enthüllung der Kolossalstatue beizuwohnen. Vorher gab es allerdings noch ein paar wichtige Fragen zu klären.
Ist es ein Problem, wenn der König AD mit dem aktuellen König auftritt? Kann es zu vielleicht sogar antimonarchischen Kundgebungen führen? Da wurde viel überlegt. Es war aber dann doch eine sehr, sehr schöne und sehr harmonische Feier. Und wenn man den zeitgenössischen Zeitungsartikeln Glauben schenken darf, haben sich die Münchner sehr an ihren Mäzen Ludwig I. erfreut und haben eine sehr warmherzige, harmonische Eröffnungsfeier da abgehalten. Und es muss als gelungen betrachtet werden.
Da stand sie nun also, die Bavaria. Rötlich-golden schimmernd, noch ohne die grüne Patina späterer Zeiten. Riesengroß, 286.346 Gulden teuer, an die 87 Tonnen schwer, mit einer nur 2 Zentimeter dünnen Außenhaut. Ein wahres Weltwunder. Trotzdem konnte und kann, wer immer wollte und will, gegen einen kleinen Eintritt die 126 Stufen hinaufsteigen bis ins eherne Haupt, dort auf einer der beiden Bronzebänke Platz nehmen und aus 4 geschickt unter der gusseisernen Haarflut verborgenen Gucklöchern weithin über die ehemalige königliche Haupt- und Residenzstadt und heutige Landeshauptstadt München blicken. Kein Wunder, dass Ludwig I. voller Stolz ausrief:
Nero und ich sind die Einzigen, die so Großes gemacht haben.
Ferdinand Miller, der geniale Verwirklicher des kolossalen Prachtweibes, wurde bald mit Titeln, Ehren und Orden überschüttet, in den erblichen Adelsstand erhoben und so vermögend, dass er dem Königreich die Erzgießerei kurzerhand abkaufen konnte.
Und allenthalben in der Maxvorstadt schossen bald andere Gießereien wie Pilze aus dem Boden.
Nur eine einzige hat bis auf den heutigen Tag überlebt. Sie liegt in der Schleißheimer Straße 72, gleich bei mir um die Ecke, und wurde um 1900 gegründet. Heute wird sie von Hassan Göktepe unter tatkräftiger Mithilfe seiner Söhne Aslan und Selim geführt. Dass es die Gießerei immer noch gibt, glaubt Hassan Göktepe dem neuen Konzept zu verdanken, das er zusammen mit den Söhnen entwickelt hat.
Früher haben die Chefs gar nichts, was wir da hinten gearbeitet haben, niemandem gezeigt. So, wir haben halt dann für Events organisiert und so weiter, für die immer die Leute gezeigt, was wir dann hinter Hof machen. Und dadurch halt Kundschaft mehr geworden. Und da kann man leben eigentlich. Also Millionär kann man ja nicht mehr werden, aber wir leben.
Ich glaube, wir haben es um einiges leichter aufgrund der Hilfsmittel, die wir mittlerweile haben, in Sachen Kran, in Sachen Erhitzen der Bronze und solchen Dingen. Wir haben die Materialien ein bisschen ausgetauscht gegen modernere, einfache, tollere Materialien, aber die Grundtechnik ist nach wie vor die alte.
Als ich wieder ins Freie trete, blendet mich gleißendes Sonnenlicht. Ich gerate ein wenig ins Grübeln. Vielleicht ist es ja doch mehr als nur bloßer Zufall, dass nur mehr dieser Betrieb übrig ist vom florierenden Erzgießereigewerbe in der Maxvorstadt, das begonnen hat mit dem Guss der Bavaria aus eingeschmolzenen türkischen Kanonen.
Bayerns Beste, die Bavaria auf der Münchner Theresienhöhe. Das war eine Sendung von Ulrich Zwack. Gesprochen haben Christian Baumann, Hemmer Michel, Johannes Hitzelberger und Udo Wachtfeitel. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Ulrich Zwack. Redaktion Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.